Chris hat ja gar nicht mal so Unrecht, oder? So mit den, dass das wird. Gibt einen Prediger, der hat richtig fett gepredigt. Einer meiner Lieblingsprediger, Charles Spurgeon aus England, der hat gesagt, 80% im Gemeindeumfeld können wir selber hinkriegen. Ja? Deswegen sind wir, wenn wir vorne stehen und wenn du irgendwas schon mal in der Gemeinde gemacht hast, dann bist du dir ganz bewusst, ist echt krass. Viele Dinge kannst du selber machen, aber das Entscheidende kannst du nicht selber machen. Und zwar, dass der Heilige Geist kommt und das tut in den Herzen, was er vorhat. Und seit ich hier reingekommen bin, dafür bete ich, ehrlich gesagt, bewusst oder unbewusst, dass der Heilige Geist heute das tut, was er vorhat in jedem Einzelnen von uns. Ich war letzte Woche auf einem richtig coolen Event in Darmstadt, habe ich zum Teil mitorganisiert und wir hatten den besten Barista Deutschlands dort auf dem Event und er hat Kaffee gemacht. Einen richtig guten Kaffee. Die Kaffeemaschine, diese Espressomaschine, die er dabei hatte, ich glaube, die war mehr wert als mein Auto. Ja, und der hat richtig coolen Kaffee gemacht und dann gab es so richtig coole Becher. Aber irgendwann mal hat er gemerkt, hey, die Becher sind so groß, ja, ich komme nicht mit meinem Budget hin. Und dann hat er diese kleinen Becher genommen, diese ganz normalen, ja, diese Specialty to go. Da kriegt man, die kriegt man in jedem kleinen Brötchenladen, in jedem Bahnhof in ganz Deutschland, ganz normalen Tassen. Und ich war noch so 2,5 Tagen Event, musste ich kurz raus auf die Straße, war die ganze Zeit drin, in diesem Veranstaltungsort und habe mir kurz davon einen Kaffee machen lassen und hat das hier reingemacht in so einen Becher. Und da bin ich rausgegangen und habe gedacht, hey, was die Leute wohl denken von mir, wenn ich so entlang laufe, ja, in Darmstadt. Die denken, da trinken ganz normalen Filterkaffee. Ja, diesen Specialty to go, 1 Euro Kaffee. Und dabei trinke ich den besten Kaffee, den es gibt in Deutschland. Ja, und ich habe mich so richtig cool gefühlt. Ja, so richtig, ey, super. Die Leute denken, ich bin total normalo. Aber eigentlich bin ich was Besonderes und trinke den besondersten Kaffee. Und es war richtig cool. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr das schon mal erfahren habt. Vielleicht sitzt ihr in einem Meeting und wisst schon, oh, der eine hat schon gekündigt und ihr wisst, es ist das Einzige. Und ihr sitzt da so im Meeting und sagt, oh ja, ich weiß was die nicht wissen. Oder jemand ist schwanger, ja, und die haben sich euch anvertraut und ihr wisst, oh ja, bald wird sich das Leben total verändern. Und ihr habt so privileged information, sagen die Amerikaner. Ja, so, Insider. Seid was Besonderes. Oder ihr könnt irgendetwas, was kein anderer kann. Wie zum Beispiel hier der Markus, der ist ja voll krass am Bass. Ja, so. Ich weiß nicht viel über Bass spielen, aber das hat mir voll gefallen. Das ist total gut. Ja, so. Und wenn du reinkommst und bist so unter Musikern und dann sagst du, spielst du auch ein Instrument? Und Markus sagt, ja, so ein bisschen. Ja, so. Ja. So, dann ist man special. Ja? Man dann denkt, hey, man weiß das. Und man ist so ein bisschen Insider und kann das entweder verstecken oder auch raushängen lassen. Und ich möchte heute mit euch reden über die Vision von Jesus und das, was uns und Jesus auch besonders macht. Okay? Das, was uns als seine Kinder und Jesus besonders macht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal von C.S. Lewis gehört hat. Hat einige Bücher geschrieben, richtig coole Bücher. Der hat so einen Club gehabt, The Inklings. Ja, die haben sich immer in der Bar getroffen, haben sich gegenseitig das Zeug vorgelesen. G.R.R. Tolkien war auch dabei, der hat Herr der Ringe geschrieben. Und die haben dann immer. Und eines Abends kam dann C.S. Lewis in diese verrauchte Bar rein und die haben dann immer Bier getrunken und dann haben sie gleich am Anfang gefragt: Hey, C.S. Lewis, was unterscheidet das Christentum von allen anderen Religionen? Das ist einfach. Ja, stell dir mal vor, wenn ich irgendjemand mal fragen würde, was unterscheidet Christsein? Und wenn du heute neu dabei bist, einfach reingestolpert bist, lass sie einfach mal auf dich wirken. Aber was bedeutet Christsein? Was ist anders als allen anderen Religionen? Und C.S. Lewis hat gesagt, wie gesagt, das ist ganz einfach. Das ist Gnade. Im Hinduismus, im Buddhismus, in Islam, in allen anderen Religionen, in Sekten, überall musst du eine religiöse Erfahrung machen, musst du etwas leisten, um etwas zu bekommen. Okay? Im Christentum ist zuallererst steht das Geschenk Jesu da, steht das Geschenk Gottes da. Und das ist anders an Jesus und das ist auch anders an seiner Vision. Er ist gekommen, diese Welt zu verändern. Er ist gekommen, um Dinge auf den Kopf zu stellen. Und ist gekommen, um Menschen frei zu machen. Lukas heißt das, ja. Ich bin gekommen, um Ketten zu zersprengen, das Ding kaputt zu machen, damit neue Dinge entstehen können, damit Leute frei sein können. Und ich möchte mit euch darüber reden. Lass mal gucken, wie ich das hier mache. So, Moment, ich kann das hier hinstellen. Okay. Anhand einer Bibelstelle, die findet ihr in Johannes, Kapitel 1. Johannes Kapitel 1, ab Vers 43 und folgende, und dann gehen wir noch in Kapitel 2 rein. Jesus beruft seine Jünger. Ja? Jesus beruft, ich lese das ein bisschen vor, lasst es mal einfach euch wirken und dann gehen wir da rein. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa kommen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, folge mir. Hat seine Jünger berufen, die sind ihm gefolgt. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Kurze Zeit später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm, endlich haben wir den gefunden, von dem Mose und die Propheten sprechen. Er heißt Jesus und ist der Sohn von Josef aus Nazareth. Nazareth? Entgegnete Nathanael. Was kann da schon Gutes kommen? Ja, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortet ihm, du musst ihn selbst kennenlernen, komm mit. Als Jesus Nathanael erblickte, da sagte er, hier kommt ein aufrichtiger Mensch, ein wahrer Israelit. Nathanael staunte, woher kennst du mich? Jesus erwiderte in ihn, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Meister, du bist wirklich Gottes Sohn, rief Nathanael. Du bist der König Israels. Jesus sagte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Aber du wirst größere Dinge sehen. Du wirst größere Dinge zu sehen bekommen. Und er fuhr fort, ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet den Himmel offen sehen, die Engel Gottes hinauf und hinabsteigen sehen zwischen Gott und dem Menschensohn. Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Maria, die Mutter Jesu, war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Das ist total cool, du lernst Jesus kennen, zwei Tage später bist du auf einer richtig guten Hochzeit. Während des Festes ging der Wein aus. Maria sagte zu ihrem Sohn, es ist kein Wein mehr da. Ja, die Mama ist auch dabei, redet zu Jesus. Doch Jesus antwortete, ihr schreibt mir nicht vor, was sie zu tun haben. Sie hat noch gar nicht gesagt, was er zu tun hat. Ja, das ist so Kommunikation zwischen Eltern und Kindern. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Dann sagte seine Mutter zu den Dienern, was auch immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschung, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter große Weinflaschen. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Dieser probierte den Wein, der vorher Wasser gewesen war. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam, nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und warf ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn alle Gäste schon betrunken sind, kommt der billige Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Dieses Wunder geschah in Kana, dort in Galiläa zeigt Jesus zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er für einige Tage mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum. Vision Jesu anhand dieser zwei Geschichten. Jesus beruft Jünger und Jesus macht Wasser zu Wein. Als ich dafür gebetet habe, hier für diese Predigt und auch für euch in diesem Gottesdienst, da kam mir so ein Impuls, und zwar habe ich so das Gefühl gehabt, Eddie, sprich über den Himmel. Vision Gottes in Verbindung mit dem Himmel, in Verbindung mit dem, was nach dem Tod kommt. Und das werde ich tun, aber zuvor wollte ich nochmal so zwei, drei Dinge aufgreifen, die mir auffallen, diesen zwei Geschichten oder diesen zwei Begebenheiten. Das allererste ist, Jesus ruft Nathanael, er beruft ihn, auf eine Art und Weise, die Nathanael versteht. Er ist erstmal zynisch Jesus gegenüber. Er sagt, was kann denn aus Nazareth richtig Gutes kommen? Er kennt das Dorf, er kennt den Kontext, er kennt auch den Kontext, wie es momentan in Israel in seiner politischen, in seiner religiösen, in seiner wirtschaftlichen Situation drunter und drüber geht. Und er sagt, ich warte auf jemanden, aber das kann nicht der sein, der aus Nazareth, er wird nicht aus Nazareth kommen, er wird nicht aus einer kleinen Stadt kommen, er wird nicht aus etwas kommen, was ich mir als schlecht vorstelle. Und sein Gefährte sagt ihm, hey, komm mit, du musst es selber sehen. Und Jesus überzeugt ihn. Jesus hat mich auch überzeugt, vor ganz, ganz vielen Jahren. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mit 12 habe ich ein Gebet gesprochen, von dem ich sagen würde, das hat mich vom Tod zum Leben gebracht. Und seitdem bin ich in irgendeiner Art und Weise, ich fast jeden Sonntag im Gottesdienst gewesen und irgendwo mitgearbeitet, entweder vollzeitlich oder ehrenamtlich, je nachdem. Ich hab das immer weiter gemacht, was damals angefangen hat. Und es gab bei mir in meinen Beziehungen mit Jesus gab es Höhen und Tiefen. Ich weiß noch, als ich mich entschieden habe, mich taufen zu lassen. Ich weiß nicht, wie das hier praktiziert. Bei uns in der Gemeinde war die Erwachsenentaufe dran. Und habe mich taufen lassen und ich war Feuer und Flamme für Jesus. Ja? Aber das hat nicht wirklich lang gehalten. Ich bin die Woche danach auf der Klassenfahrt gefahren. Ich habe meine Bibel dabei gehabt und die ist die ganze Woche lang in der Tasche geblieben. Ja? So, und das war so ein Tief bei mir. Und dann ging es aber aufwärts. Ich war mit meiner Schule fertig, habe eine Ausbildung gemacht zum Sozialversicherungsfachangestellten, kurz SOFA. Ja? Einer der anstrengendsten Ausbildungsberufe, die es gibt in Deutschland oder damals gegeben hat. Und ich habe mittendrin gemerkt, hey, das ist nichts für mich. Ja? Und die ganzen Leute aber, die wussten, meine Ausbildungsklasse, die wussten, ich bin Christ. Wir haben einige krasse Dinge miteinander erlebt. Aber ich habe dann gemerkt, hey, das war das nicht so. Und habe dann mit 20 habe ich mich entschieden, ich gehe ins Ausland, lerne Englisch und lerne die große, weite Welt kennen. Mit 20 bin ich das erste Mal wirklich von zu Hause ausgezogen und bin nach Amerika gezogen. Und das waren so die prägendsten 2 Jahre in meinen 20ern. Ich bin das erste Mal weg, musste das erste Mal meine eigene Wäsche waschen, kochen, andere Kultur, andere Sprache. Und dort habe ich Gott nochmal eine ganz, ganz neue Art und Weise erlebt. Ja? Habe jeden Tag die Bibel gelesen, habe gebetet, weil so eine Gemeinde, so und der Mann für alles oder das Mädchen für alles, je nachdem. Und habe verschiedenste Dinge getan und verschiedenste Dinge auch erlebt. Und ich weiß noch genau, an Silvester 1996 auf 97, da war ich in New York City und wir wollten dann zum Times Square, ich weiß nicht, ob wenn ihr das kennt, da gibt es eine richtig große Party immer an Silvester am Times Square. Ja, und da gibt es so einen Ball, der geht runter und ein Countdown. Ist eigentlich nichts besonders Aufregendes, aber da kommen immer so 2 Millionen Leute hin. Ja. Ich sag, wir gehen auch mal dahin. Ja. Richtig Crowd. Und dann habe ich sitze da und wir bereiten uns da drauf vor, auch innerlich so. Und ich sitze da und jetzt merke, oh hey, das ist kurz vor 6. Und wegen der Zeitverschiebung in Deutschland ist ja momentan jetzt Mitternacht. Ja. In Deutschland ist jetzt der Neujahrsanfang. Und ich dachte, oh, das ist cool. Ich gehe mal so alleine in ein Zimmer und bete dort alleine. Ja, das war richtig so. Und dann habe ich das gemacht. Und wie das so war, oder wie das für mich so, ich bin so recht emotionaler Kerl. Und dann habe ich gesagt, Jesus, in dem Gebet habe ich gesagt, hey Jesus, ich gebe dir alles. An diesem Neujahrsanfang in Deutschland gebe ich dir alles. Ja, du kannst mein ganzes Leben haben, alles, was du willst. So, tu mit mir, was du willst. Und ich hatte das Gefühl gehabt, dass Jesus zurückspricht und sagt so, echt alles? So, alles gibst du mir an? So, ja klar, so, ja, mit 20 hat man nicht viel. Da kann man auch viel weggeben. Ja. So, und Jesus sagt, was wäre, und das wirklich, das Zitat, so die Stimme von Jesus, was wäre, wenn du heute deinen Löffel abgeben würdest? Was wäre, wenn du heute deinen Löffel abgeben würdest? Ja, wenn du heute stirbst? Ja, in New York City, habe ich gesagt, Mann, das ist hier gar nicht so unwahrscheinlich für 2 Millionen Leuten da. Vielleicht werde ich niedergetrampelt. Und dann habe ich gemerkt, wow, wenn diese Frage ernsthaft an mich kommt, ja, das will ich eigentlich gar nicht. habe gemerkt, so in diesem Blitzesgedanken kam mir auf einmal, hey, ich will das, ich will jetzt nicht sterben. Ich möchte heiraten und Kinder bekommen, ich möchte Karriere machen, ich möchte Dinge erleben, ich möchte Plätze oder Länder sehen, wo ich noch nie war. Und an all das, diese Angst kam in mir hoch, so hey, wenn ich jetzt sterben würde, würde ich was verpassen. Und diese Angst war da und dann kam mir ein Bibelvers, mit dem ich mich schon seit Wochen beschäftigt habe und der steht in 1. Johannes 4,18 und da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und ich habe gemerkt, dass ich mit meinen 20 Jahren, mit meiner großen emotionalen Kapazität, die solche Dinge ausspricht, trotzdem immer noch Angst hatte. Angst hatte, Dinge zu verpassen, Angst hatte, Dinge zu nicht zu erleben. Und dann habe ich Gott das hingelegt und habe gesagt, Gott, auch wenn du mir jetzt wirklich den Löffel abnimmst, auch wenn ich jetzt sterben würde, ich würde dir das geben. Ja, weil mir das Allerwichtigste ist, dich zu lieben und in deiner Liebe zu leben und deine Liebe noch mehr zu erfahren und diese Liebe weiterzugeben. Und in dem Moment, an diesem Abend, in diesem Zimmer, ist wirklich was passiert in meinem Herzen. Wo ich gemerkt habe, es sind Dinge, die ich möchte, die hier, aber die sind nicht vergleichbar mit dem, was Jesus zu bieten hat. Und genau das Gleiche hat auch, bin ich mir davon überzeugt, Nathanael erlebt, als er kam und hat gesagt, ich bin zynisch, ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen kann. Ich suche nach etwas, auch ich habe nach etwas gesucht, aber ich weiß nicht, ob das in Jesus zu finden ist. Und Jesus spricht in sein Leben hinein und sagt, ich habe dich gesehen. Unter einem Feigenbaum. Ich weiß nicht, warum das so bedeutsam für ihn war, ob er da alleine unter einem Feigenbaum saß oder ob er was Bestimmtes unter einem Feigenbaum gedacht hat und mit dem das mitschwingt und Jesus gesagt hat, ich sah dich nicht nur unter diesem Feigen, unter diesem Baum, sondern ich sah auch, was du gedacht hast. Egal was, es hat Nathanael richtig beeindruckt, richtig krass beeindruckt. Und dann auf einmal voll, das war wie so ein 180-Grad-Drehen. Wow, du bist der König, du bist der Sohn Gottes, ich folge dir nach. Und das Wort mit ihm mitgelaufen. Und mein erster Punkt ist, Jesus hat das Beste für dich. Das ist echt, das glaube ich wirklich von Herzen. Jesus hat das Beste für dich. Für deinen Namen, ich kenne euch jetzt nicht, ich kenne so jetzt ein paar Leute, die Leute, die ich kennengelernt habe, sind cool. Und ihr seid bestimmt auch alle cool. Und ich möchte euch sagen, Jesus hat das Beste für dich. Und das hat er. Jesus hatte das Beste für Nathanael. Sein Leben hat sich nachdem total umgedreht. Höhen und Tiefen, auf und ab. Ja? Und es heißt in der Kirchengeschichte, dass alle 12 Jünger, damals die mit Jesus mitgegangen sind, der Märtyrertod gestorben sind. Ja? Es bedeutet nicht ohne Leid zu sein. Aber es bedeutet, das Leben mit Gott zu leben und richtig, richtig krass Dinge voranzutreiben mit ihm gemeinsam unterwegs. Und das habe ich erfahren auf verschiedenste Art und Weise. Das letzte Mal habe ich das erfahren gestern, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich hatte, wie gesagt, eine richtig volle Woche hinter mir und ich habe gesagt, hey, für mich ist immer die beste Erholung, ist, wenn ich im Wald bin und unter Bäumen bin, weil Bäume wollen nichts von mir. Ja? Ich habe einen ziemlich extrovertierten Job, ja? Da bin ich permanent mit Leuten zusammen, ich muss Entscheidungen treffen, tun, so, bin auch recht extrovertiert, aber das geht nur so lange und irgendwann mal, und ich sage, hey, komm, wir fahren in den Taunus und meine Eltern, die wohnen ungefähr 45 Minuten weg und es gibt so 3-4 Tage im Jahr, da scheint im Rheingau, am Rhein, am Main, in Frankfurt, in Wiesbaden, Mainz, keine Sonne. Das ist ein richtig Tiefnebel. Wenn man mal da hochfährt, also zum Beispiel zu Feldberg, zum Beispiel da in den Taunus, wo meine Eltern wohnen, da ist strahlender Sonnenschein. Und ich habe meinen Eltern geschrieben und gesagt, hey, scheint bei euch die Sonne? Hab 3 Stunden gewartet, bis sie endlich ihr Handy gesehen haben. So. Und dann scheint sie, nee, es scheint die Sonne nicht. Ja, wir fahren trotzdem, meine Eltern haben eine Sauna, ist auch gut. Ja, so. Und dann sind wir losgefahren. Pass auf, und ich habe laut für meine Kids gebetet und für meine Frau, die neben dran saß, im Auto habe ich gebetet, Jesus, lass das aufreißen und lass wenigstens so Taschen oder so aufgerissene Wolken von Sonnenschein da sein. Und als wir da hochfahren, Martinstal, fahre ich da hoch am Kloster vorbei und dann auf einmal, boom, richtig großes Loch. Und die Sonne scheint auf die tollen gelben Blätter. Es war nur für mich, Leute. Wirklich, das war nur für mich. Es war nur für mich und meine Familie. Und ich habe gesagt, Jesus, vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich siehst. Und ich bin da hochgefahren, es gab noch mal ein paar Mal, dann hat es wieder zugezogen, war mir egal, weil ich bin dann tatsächlich in die Sonne gegangen. Aber was ich damit sagen will, Jesus hat das Beste für mich. Ich habe gemerkt, ich habe das in kleinen Dingen erfahren in meinem Leben und in großen Dingen. Wenn mir irgendjemand sagen würde, Eddie, würdest du das zurückdrehen? Und glaubt, Leute, glaubt, wenn ich Zeit hätte, euch das zu erzählen, auch in einem Gemeindekontext, die meisten und die größten Verletzungen habe ich von Leuten bekommen, die Jesus lieben und mich lieben, aber eine andere Meinung haben. Ja? Ja. Und wo du das überhaupt nicht erwartest. Und trotzdem würde ich immer noch sagen, Jesus lebt, und trotzdem würde ich sagen, die Gemeinde ist die Hoffnung für diese Welt. Und das passiert, weil Jesus in mein Leben reingekommen ist, weil er mit seiner Gnade, wo ich merke, Mann, ey, wenn ich diese Lieder singe, die ihr heute ausgesucht habt, das berührt mein Herz ungemein. Ich hatte Gänsehaut, als wir heute gesagt haben, weil ich gemerkt habe, hey, wir haben so einen coolen Retter. Das ist abgefahren. Der ist so gut. Und ich könnte Geschichte über Geschichte über Geschichte erzählen, wo ich merke, Jesus hat nur das Beste für mich. Jesus hat auch das Beste für dich. Und ich merke, dass es immer wieder darauf ankommt, ob wir auch diese Sichtweise haben. Ja, so, komm mit. Einer der schwierigsten Momente in meinem Leben war vor 3 Jahren und 4 Monaten. Da war ich so am tiefsten Tiefpunkt, wo man sein kann. Ihr könnt mich gerne nach dem Gottesdienst fragen, was da passiert ist, wenn euch das interessiert. Aber ich war wirklich, das war der tiefste Moment meines Lebens. Und ich konnte keine Bibel lesen. Ich habe nur ein Kapitel in den Sprüchen gelesen. Ich weiß noch, am 14. April, da habe ich das 14. Kapitel von den Sprüchen gelesen. Und da heißt es, zynische Leute, das ist jetzt eine freie Übersetzung aus dem Englischen, zynische Leute, ja, suchen nach Weisheit, finden sie nicht. Aber oft die Offenherzigen finden sie an jeder Straßenecke. Und ich habe gebeten, ich habe gesagt, Jesus, ich brauche jetzt so viel Weisheit und so viel Zuneigung wie noch nie zuvor in meinem Leben. Hilf mir. Und dann hat Jesus wie so einen Schalter umgedreht und hat gesagt, okay, alles klar. Und auf einmal war ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr zynisch, sondern wiedergekommen. Aber zu dem Zeitpunkt war auf einmal alles umgedreht und ich habe gemerkt, Jesus ist da. Und hat mich da rausgeführt und nicht nur einfach emotional, sondern auch in den Tatsachen, die dann darauf gefolgt sind. Jesus hat das Beste für dich. Das Zweite ist, Jesus hat das Beste für andere. Jetzt kommen wir zur Hochzeit. Jesus auf dieser Hochzeit, das ist richtig cool. Die Hochzeiten damals, die waren richtig ausgedehnt. Das war nicht nur so ein Nachmittag, ja, und ein bisschen in den Abend hinein, ja, sondern die gingen über Tage hinweg. Deswegen braucht man auch viel Wein. Und der ist denen leider ausgegangen. Und dann diese Geschichte, und da gibt es verschiedene Aspekte, aber ich möchte nur einen Aspekt rausnehmen und den mal hier beleuchten. Okay? Ein Aspekt. Da gibt es nämlich diesen wirtschaftlichen, finanziellen Aspekt der Hochzeit. Ja? Anscheinend, ich weiß nicht warum, aber anscheinend haben sie sich verkalkuliert, oder? Entweder sie wussten nicht, wie viele Gäste kommen, oder Jesus hat so viele Jünger mitgebracht, keine Ahnung. Ja? Wir haben sehr viel getrunken. Ja, oder was auch immer, aber ist auch wurscht. Versteht ihr? Fakt ist, es war nicht mehr genug da. Und das Ding ist, in der Kultur dort, dabei erwischt zu werden, dass etwas nicht genug ist, ist richtig ein Schlag ins Gesicht. Für einen Deutschen wäre das nicht so krass. Ja? Also für einen Deutschen, wenn der Kaffee ausgeht, sagt man, ja okay, tut mir leid, habe ich keinen Kaffee da, kannst auch Schwarztee trinken. Ja, ist das so? Ja, für den Deutschen ist das, hey, wenn du jemanden zu Gast hast in der Kultur, und heutzutage immer noch im Mittleren Osten, jemand kommt hin und der will gern Kaffee trinken und du machst deinen Schrank auf und es gibt keinen Kaffee da drin, dann ist das echt peinlich. Schamkultur nennt man das. Könnt ihr mal googeln, ist richtig interessant. Ja, und in der Kultur, wenn der Wein ausgeht, dann ist das richtig, und deswegen war auch die Mama so besorgt. Okay, die war besorgt, weil das wirklich hey, der Wein ist ausgegangen auf einer Hochzeit. Das ist wie heutzutage, dass das Bier auf einem Oktoberfest ausgeht. Ja? Die haben ja zu viel übrig dieses Jahr, ich weiß, das ist so. Und Jesus, geht dahin und sagt, okay, ich mach das. Ich mach das. Läuft, genau. Und dann dieser interessante Satz von dem Mann, der dafür verantwortlich war, und hat gesagt, hey, man hebt den besten Wein nicht bis zum Ende auf. Warum? Ja, ganz klar. Man gibt ihm den besten Wein, die Leute sind irgendwo mal betrunken. Das ist ein wirtschaftliches Ding. Man sollte ja eigentlich, wenn man eine Hochzeit feiert, immer nur guten Wein ausschenken, aber es ist zu teuer. Konkret, richtig? Ja? So. Und Jesus durchbricht dieses Ding. Er durchbricht dieses wirtschaftliche Denken und sagt, er hätte ja auch ganz normalen Wein machen können, oder? Hey, die Leute sind sowieso, keiner wird das mehr merken, die sind alle sowieso sturzbesoffen. Ja? Die werden das nicht mehr merken, ist egal. Er hat aber den besten Wein gemacht und der Mann, der war anders geschrieben und gesagt, hier ist etwas nicht in Ordnung. Es ist anders wie sonst. Es ist anders wie sonst. Und ich möchte euch mal einen Blick darauf werfen, so wir Deutschen können ja viel, wir können viel Autos, oder? So Autos bauen und ja, bis auf Diesel in den USA, ja, stimmt. So, Ingenieursleistung, Pünktlichkeit können wir auch. Aber wisst ihr, was wir nicht können? Wir können nicht Kundenzufriedenheit. Wir können nicht Customer Service. Wenn man in den USA irgendwo in ein Geschäft reingeht, da kommen sofort 3 Mitarbeiter und die sagen, hey, how can I help you? Ja, ich bin einmal, letztes Jahr war ich in L.A. und ich bin bei DC Shoes, so eine Skatermarke, in den Shop reingekommen, aus Versehen mit so einem DC T-Shirt ausgewaschen. Und der Mann hat das gesehen, hey, cool T-Shirt. Ja, hat mich sofort cool fühlen lassen. Ich habe da sofort eingekauft, weil das war halt super. Ja, so, die Deutschen können das nicht. Wenn jemand in ein Geschäft reinkommt, der Geschäftsinhaber, der läuft in die andere Ecke. Ja, und sagt, hey, was? Ja, ist so, oder? Und man muss jemanden finden, dass man jemanden, hey, wie viel ist das, der Preis ist richtig oder hier gibt es eine Größe und so, das kann man nicht. Und ich weiß nicht, warum das ist. Ja, keine Ahnung, was, wenn du ein Geschäftsinhaber oder Geschäftsinhaberin bist oder im Kundenservice arbeitest, versuch mal das richtig rumzudrehen, das ist echt erfrischend. Was ich mir jetzt sagen will, ist, im Business, ja, weil die Deutschen sehen das auch ganz stark im Business und das kann sich auch in unsere Beziehung reinlaufen. Oh, der hat mich eingeladen, dann lade ich den wieder ein, muss ich ihn wieder einladen, oder? So. Hey, der hat mir beim Umzug geholfen, dann muss ich ihm auch beim Umzug helfen. Ja? Hier, ich habe mal für den Lowpreis eingesprungen, dann ja, ist okay, dann soll er auch für mich mal einspringen. Ja? So, eine Hand wäscht die andere, kennen wir das? Ja? Und ich habe mal vor allem einen Mentor von mir gehört und der Satz ist mir bis heute klar geblieben. Er hat gesagt, Herr Dück, versuchen Sie mal nicht das ganze Leben als Geschäft zu sehen. Versuch mal nicht dein ganzes Leben einfach nur als ein Geschäft zu sehen. Geben und nehmen von Menschen, von anderen. Von deinen Eltern, von deinen Kommilitonen, von deinen Chefs, von Gott. Nicht alles einfach ein Geschäft, sondern Beziehung. Für den Mann dort war das ein pures Geschäft, ein pures, hey, teurer Wein, billiger Wein, klar, am Anfang so, der weiß, wie das läuft. Für Jesus war das kein Geschäft. Für Jesus ging es um die Leute, die dort waren und hat gesagt, diese Leute möchte ich beschenken, auch wenn sie betrunken sind. Überleg mal. Ja, das ist die Konsequenz. Ich möchte Ihnen den besten Wein ausgeben, auch wenn Sie momentan das überhaupt nicht verstehen können und überhaupt nicht einordnen können. Es gibt ein paar Leute, die das vielleicht machen können, aber macht den besten Wein und genug davon. Jesus hat das Beste für andere. Und das habe ich gemerkt in meinem Leben, das will er nicht nur für mich, er hat nicht nur das Beste für mich, sondern er hat auch das Beste für andere. Er hat das Beste für andere und wir dürfen ein Teil davon sein. Wir dürfen echter krasser Teil davon sein. Die Jünger, die waren da und die haben das gemerkt von Jesus, die waren Teil davon. Die Jünger, die haben das gesehen, sonst würde das nicht aufgeschrieben sein. Und sie waren ein Teil davon und haben gemerkt, von Anfang an, das erste Wunder, Jesus hat nicht nur das Beste für sich und für seine Gruppe von 12 oder 78 oder 500 im Sinn, auch wenn sie das so ganz oft so gedacht haben. Letztens habe ich gelesen, hey, kann ich zu deiner Rechten und deiner Linken sitzen? Ja, die waren total auf einer anderen Spur wie Jesus. Aber Jesus hat immer die anderen im Blick gehabt. Die wollten die Kinder wegschicken. Jesus hat sie im Blick gehabt. Ja? Die wollten die Frau wegschicken. Jesus hat gesagt, komm her, ich heile dich. Wollten die Blinden wegschicken. Jesus, komm her. Jesus hat immer die anderen im Sinn. Die Frage ist, wenn Jesus in dir lebt, seine Vision in uns Wirklichkeit wird, ist das für uns auch so? Weil ich mache, ertappe mich ganz, ganz oft dabei. Hey, wenn nicht für mich danach nichts rausspringt, dann werde ich auch nicht investieren. Oder? Wenn für mich da in dieser Beziehung nichts rausspringt, wenn für mich in diesem Geschäftsding nichts rausspringt, wenn für mich da nichts rausspringt, werde ich doch auch nicht so viel oder gar nichts investieren. Und dann muss mich der Heilige Geist ganz sanft wieder zurückführen und sagen, Eddie, das, nicht das ganze Leben ist ein Geschäft. Verschenk dich. Verschenk dich ohne irgendeinen Hintergedanken. Das ist die Vision von Jesus für dich. Das ist die Vision von Jesus für seine Gemeinde. Verschenken ohne einen Hintergedanken für ein paar Leute, die vielleicht den Unterschied merken. Boom. Der dritte Punkt ist, Jesus hat das Beste noch nicht ausgepackt. Davon bin ich 100% überzeugt. Weder für dich, noch für die anderen, noch für diese Welt hat das Beste noch nicht ausgepackt. Ich finde das so cool, dieses Video. Ja, und jetzt kommt das mit dem Goldbarren. Okay? Ja? So, ich fand das so cool in dem Video, weil im Prinzip sagen die Leute, hey, es läuft was falsch in der Gesellschaft. Wenn wir da hingehen, dann landen wir irgendwann mal alle auf dem Floß und ja, die größten Wolkenkratzer sind wegen Umweltverschmutzung oder was auch immer bedeckt mit Wasser. 2012, der Film. Oder wir sind alle vernichtet oder was auch immer. Und die Leute sagen, die das kritisieren, auch die Rapper, die das kritisieren, sagen, hey, Goldbarren und man guckt nicht auf Leute und das und das und das und das und das. Und wisst ihr, wenn diese Theorie stimmen würde, dann müsste man ja nur die Leute, die das falsch machen, ne? Oder die Politiker, die da das nicht machen oder was auch immer, absetzen, ja? Und andere Leute dran lassen, die es besser können. Ja, richtig? Oder? Ist so. Das heißt, wir würden, und dann würde ich irgendwann mal nach und nach, und das ist auch für diejenigen unter euch, die ein bisschen theologisch oder weltanschaulich versiert sind, das ist auch das Versprechen von Humanismus. Ja? Irgendwann mal wird der Mensch sich dahin entwickeln, dass es keine Kriege mehr gibt und dass es keinen Hunger mehr gibt und keine Probleme mehr gibt, ja? Und die Medizin und so weiter. Ja? Also, wir müssen uns nur einfach mehr anstrengen. Ja, und dann werden auch Goldbarren kein Problem sein, weil da brauchen wir nicht mehr. Ja, weil Geld auch nicht mehr gebraucht wird. Ja. Das einzige Problem ist, dass, und das sagt Alexander Solzhenitsyn, sagt das ein russischer Kritiker, der hat einen folgenden Satz gesagt, ich habe den mal gelesen in einem Artikel vor Jahren in New York Times, der ist mir so hängen geblieben, hat gesagt, die Grenze zwischen Gut und Böse, die Grenze zwischen Kompetenz und Nichtkompetenz, verläuft nicht auf irgendeiner Landkarte oder irgendwo in unserer Stadt. Ja, so dass man sagt, hier, die Leute können es nicht, die setzen wir ab und lassen andere landen. Sondern die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft mitten durch das Herz von jedem Menschen. Das heißt, auch wenn man die kompetenteren Leute dran setzt, zum Beispiel, wenn man diese Rapper dran setzen würde, ja, so, da bin ich mir sicher, einige Dinge würden vielleicht super cool laufen und wir hätten mehr Bass in unserer Gesellschaft, aber wir hätten ganz, ganz andere Probleme. Ja. Ja, ja. Wir brauchen mal was. Ja, also Markus wäre dafür. Ja, es würde wummen, auf jeden Fall. Aber wir würden immer noch nicht dahin kommen, wo wir merken, hey, das ist es. Das ist der Himmel auf Erden. Die Vision Gottes. Die Vision Gottes kommt dadurch, dass wir jede einzelne von uns unser Herz Jesus hinhalten und es verändern lassen. Dadurch kommt die Vision Gottes, die Vision Jesu in unser Leben und in unsere Gesellschaft. Das ist so. Und jetzt möchte ich über den Himmel predigen und jetzt möchte ich euch mal einfach, dass viele Leute sagen, hey, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, Jesus hat euch nicht nur einfach für den Himmel gerettet. Ja? So, also Leute dafür zu sagen, hey, das Beste, und das war auch da am Ende so im Rap-Video, ich kriege die Worte jetzt nicht mehr zusammen, aber das Ding war so, hey, das Beste kommt noch, ja? Oder kann noch kommen, wenn wir darauf ausrichten, so ungefähr. Das ist jetzt meine Übersetzung. Aber einfach mal diesen Punkt zu sehen und ihn anfassen zu sagen, hey, Jesus hat uns dafür gerettet, klar, dass wir jetzt ein gutes Leben haben. Ich bin gekommen, um das Leben zu bringen und das in Fülle, das sagt Jesus. Das bedeutet, hier auf dieser Erde erfüllt zu leben, aber auch nach dem Tod. Auf der Erde das Beste, nach dem Tod. Und ich möchte euch diese Theorie vorstellen, die in meinem Leben einen unglaublichen Unterschied gemacht hat. Und zwar, dass ich sage, da wo ich an meine Grenzen stoße in meinem Leben, da wo ich es richtig krass an meine Grenzen stoße oder in meinem Umfang, da konzentriere ich mich auf den Himmel. Nicht um wegzulaufen, sondern merke, hey, es wird irgendwann mal anders werden. Ich gebe euch mein Beispiel. Ich war vor Jahren, war ich in einer angestellt in einer Gemeinde in Mainz und wir haben umgebaut, ein richtig großes Haus, ein Gemeindehaus, neues, richtig cooles. Und ich bin da einmal nachmittags gekommen zum Helfen und es gab in der Gemeinde so einen Landschaftsgärtner und der hat einen richtig coolen Truck gehabt und alle richtig coolen Landschaftsgartengeräte, die man sich nur vorstellen kann. War richtig super. Und einer davon war so eine richtig gute Benzinmotorsäge. Ja, und da gab es eine Frau bei uns, die hat gesagt, hey, ich hätte gern dieses Holz da geschnitten, könntest du mir das schneiden? Die wollten das wegwerfen, aber ich habe einen Kamin und ich kann das verfeuern. Ich habe gesagt, klar, kann ich machen. Ich habe noch nie eine Motorsäge in meinen Händen gehalten. Ja. Und dann habe ich gesagt, hey, super, super, ich traue mir das zu als Mann. Ja. So, ich hab den Landschaftsgärtner geholt und gesagt, hey, komm, wir machen das mal. Ja. So, zeig mal, wo das Ding angeht. Da habe ich angeguckt und gesagt, bist du wirklich sicher, das Ding, das hat Power? Ich sagte, ja, klar, kein Problem. Ja, und dann habe ich dann so, wumm, dann ging das Ding an. Er hat sich genauso, wie ihr euch das vorstellt. So, ja, und dann, wenn man draufdrückt, da passiert auch was. Und ich habe dann das Holz zurechtgesägt, zurechtgelegt. War dann bei dem ersten dabei. Ich war richtig vorsichtig, habe das durchgesägt. Also, ja, kriegst du hin. Ist weggegangen. Ja? Und als ich dann so ein Holzstück nach dem anderen zersägt habe, habe ich gemerkt, wow, das klappt. Aber das ist auch gar nicht so ohne. Ja? Wenn ich mich nicht konzentriert habe, dann hat das Ding weggerissen oder so. Und ich habe gemerkt, irgendwann mal, ich kann nicht mal so in einer Haltung stehen. Ja, das hat meinen Rücken wehgetan. Aber dann habe ich mich so ein bisschen anders gedreht und habe gemerkt, wumm, wumm. Da musst du richtig festhalten, sonst schneidet dieses Bein ab. Hat jemand von euch schon mal mit einer richtigen Motorsäge gearbeitet? Jawohl, der Guru. Du weißt, wovon ich rede? Ja, läuft. So, ja, also, und ich sag euch was, in dem Moment habe ich gedacht, oh Mann, was passiert, wenn du jetzt das Bein abschneidest? Ja? So. Ich werde jetzt nicht grafisch werden, aber ich sage, hey, was ist, wenn du hier verblutest, wenn die nicht schnell genug reagieren und bla bla bla. Und dann kam so eine Motorsägenangst über mich. Ja? So eine richtige Motorsäge, hey, Schrott, was passiert, wenn ich hier niemals dieses Holz an diese Frau übergeben kann und wenn mein Leben hier den Bach runtergeht wegen dieser Motorsäge? Ja, und dann hat alles doch geklappt. Ich habe das so. Ja. Und dann, ich sag euch ungelogen, 5 Tage später stand ich bei meinen Eltern im Taunus und es ist, die haben ganz oben so eine Dachspitze, so ein Fenster. Und es war der schönste Sonnenuntergang, den ich vorstellen könnte. Ja, so richtig mit Wolken und Orange und richtig cool. Und ich stand so da und ich habe den Moment bewusst genossen. Auf einmal von irgendwo, ich weiß nicht, weil es so nah dran war. Ja, jawohl, hey, woher wisst ihr das denn schon? Genau, es kam die Motorsägenangst. Ich sage, hey, was wäre, wenn ich sterben würde? Ja? Was wäre, wenn ihr keine Motorsäge, aber ihr ein Autounfall? Genau das gleiche, wie ich damals in New York City erlebt habe, aber anders. Ja, krasser, grafischer. Es war richtig krass. Und auf einmal habe ich gemerkt, hey, stopp, Eddie. Und es war wie so ein klarer Moment. Und ich habe gesagt, hey, es wird auch egal, wann du stirbst, egal wann, ob heute oder in 10, 20, 30, 40 Jahren, egal wann, Jesus ist da. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, der Heilige Geist kam über mich, ich konnte, wie als, wenn ich könnte, würde ich in diesen Sonnenuntergang reinlaufen zu Jesus. Das war ein richtig cooler Moment. Ja? Und ich habe gemerkt, seitdem freue ich mich immer mehr auf den Himmel. Wenn ich hier runterkommen würde und würde stolpern und würde mir das Genick brechen, alles gut. Ich war echt, Leute, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst davor. Ich habe keine Angst davor. Und es wäre schade für mich und für meine Frau und für die Kinder und so. Ja, so das sehe ich alles. Und ich suche das nicht. Ja, ich suche nicht das Martyrium. Ich suche nicht den Tod. Ich mache auch keinen Bungee-Springen jetzt, ja, in meinem Alter mehr. So, aber Motorsäge, ja? Aber Motorsäge, ja. Ich war kurz davor, damals auf den Dings. Ich habe in der Schlange gestanden. Mein Sohn hat gesagt: Papa, ich will nicht, dass du Bungee-Springen gehst. Ich sage, warum nicht? Ich sage, ja, ich will noch einen Papa haben. Sein Zitat. Ich will noch einen Papa haben. Ich sage, okay, dann mache ich das nicht. Ja? Aber so, und mittlerweile merke ich, hey, da muss man sich auch das Bedürfnis nach Sicherheit geht hoch, wenn man älter wird, und das Bedürfnis nach Abenteuer geht runter. Aber egal wie alt du bist, Ich will dir zurufen und will dir sagen, der Himmel ist real. Und wenn es wirklich einen Himmel gibt, dann können wir so leben, ob es den wirklich gibt. Vorbehaltlos. Wir müssen keine Angst haben, irgendwas zu verpassen. Wir müssen keine Angst haben zu sagen, hey, was passiert denn wenn und so, sondern wir können uns auf Abenteuer wirklich einlassen. Wirklich einlassen. Das Leben hier in vollen Zügen genießen, aber auch sagen, Gott, ich vertraue, dass das Beste immer noch kommt, wie bei dem Wein. Das ist Jesus sein Charakter und das ist seine Vision, dass Menschen erfüllt werden von dieser Vision und durch die Welt laufen, als gäbe es nichts Besseres und dass das Beste noch kommt. Das ist seine Vision. Und ich sage euch, wenn ihr mit anfängt, mit Menschen über den Himmel zu sprechen, da werden sich die Geister scheiden. Entweder merkt ihr, es ist zynisch oder sie sind verbohrt, ja, oder sie sind offen. Vor 2 Jahren war ich im ICE von Paris nach Frankfurt unterwegs. In Saarbrücken steigt ein Mann ein, bei mir nebendran war noch frei, setzt sich hin und hat dann seinen Computer ausgepackt und er hat einen richtig coolen Computer gehabt. Ja. War kein Mac, aber man konnte mit dem Ding, der kann so richtig, wie ein Touchpad, aber da konnte auch richtig mit dem Stift auf dem Ding malen. Habe ich noch nie gesehen. Ja. So habe ich gesagt, hey, was ist denn das? Und dann hat er gesagt, ja, das und das und das, und hat mir erklärt. Und dann hat er gesagt, was machen Sie beruflich? Ich sagte, ich bin Professor an einer Uni für künstliche Intelligenz. Und ich war jetzt auf einer Fortbildung, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Ich sage, wow. Und sagte, so, was machen Sie denn? Sag ich mache Marketing und ich bin Pastor. Sag ich immer, das ist ein richtig cooler Einstieg. Sagt er, das nächste Wort, ungelogen, sagt er, ich habe mal an Gott geglaubt, aber jetzt glaube ich nicht mehr an ihn. Sag ich so, wieso denn? Sagt er so, wir waren in meiner Kirche und so weiter und dann ist meine Tochter Anfang 30 an Krebs erkrankt und ist kurz danach gestorben. Seitdem glaube ich nicht mehr an Gott. Und dann haben wir gesprochen und ich habe ihnen erzählt, ich habe einfach mein Zeugnis erzählt, ja, dass ich in den Himmel glaube und so. Und er hat mich gefragt, wie er wirklich leben nach dem Tod. Und dann habe ich gesagt, also meine Vision, so, ich glaube nicht, dass es so diese abgesägten Köpfe mit irgendwelchen Flügeln da sein werden und Hafen. Also wenn der Himmel so ist, da will ich dann nicht hin. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass das ein riesen, langer, krasser Gottesdienst sein wird, wo wir nur Lobpreis machen werden und dann kommen irgendwelche Ansagen und dann noch mehr Lobpreis. Ja, ich meine, ich finde es schön, ja, so Subson News, drin, aber wenn ich das für die Ewigkeit hätte, das wäre bescheuert, oder? Ja. Das glaube ich nicht. Der Himmel wird so gut. Der wird so gut. Es wird Essen und Trinken geben. Jesus hat gesagt, ich werde nicht mehr von diesem Wein trinken, bis ich wieder, wie heißt das, Herrlichkeit und so. Ja. Genau. Ja. Es wird Essen und Trinken geben und es wird Abenteuer geben, Leute. Und es wird Aufgaben geben. Das ist meine Vision für Himmel. Das habe ich ihm weiter gesagt. In Mannheim musste er aussteigen. Und als er aussteigt, er nimmt seinen Koffer runter und guckt auf mich runter. Ich saß da, hat gesagt, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Und ich sage, was wäre denn zu schön, um wahr zu sein? Er sagt, wenn ich meine Tochter im Himmel wiedersehen würde. Und er hat Tränen in den Augen, das ganze Abteil hört mit. Er hat gesagt, Entschuldigung, dürfte ich Ihre Karte haben, damit ich für Sie beten kann? Seitdem habe ich ein E-Mail geschrieben, ich habe ein Buch geschickt, der hat mir Bilder von seiner Tochter geschickt, die verstorben ist. Und ich glaube, dass dieser Mann irgendwann mal Gott begegnen wird. Und es kam, weil ich eine Vision vom Himmel hatte. Von Jesus, der eine Vision vom Himmel hat. Und er hat das alles schon vorbereitet. Er hat gesagt, ich gehe hin, um euch Wohnungen vorzubereiten. Ist das nicht krass? Der bereitet ja schon seit tausenden Jahren was vor. Wenn der kreative Gott des Universums was vorbereitet, seit langer Zeit, das wird richtig, richtig gut. Und wir laufen aber manchmal rum, als würde es das gar nicht geben. Als wäre das hier alles, diese begrenzten Dinger hier. Und Leute, ich sage euch, C.S. Lewis hat das gesagt, hey, wenn das alles ist, ja, wenn das wir so ein 5-Sterne-Hotel vorstellen, das Leben, dann ist das eine Enttäuschung. Wenn wir aber sagen, das ist ein Gefängnis, dann ist das ziemlich gut. Und so halte ich das. Ja. Das hier ist eine Gefängniszelle im Vergleich zu dem, was Jesus für uns vorbereitet hat. Und wenn wir diese Vision haben, diese Vision von Jesus und seinen Charakter, der sagt, hey, ich will das Beste für dich, das Beste für andere und das Beste wird noch ausgepackt in Ewigkeit, dann glaube ich, kommen wir näher dran, was das bedeutet, freut euch alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Hey, könnt ihr vielleicht irgendwie zum, am Ende anfangen, irgendwas im Hintergrund zu klimpern. Wäre das cool? Ich würde jetzt gern enden mit Folgendem. Ja? Das hat mich richtig berührt und mich mit all den Dingen, die ich schon über den Himmel weiß und auch immer in Verbindung bringe, richtig herausgefordert letztens. Ja? Und ich würde euch das mal vorlesen. Das ist von Anna, nicht Anna, Sophie Scholl, ja? Der Film. Der Grund, warum ich sage, der Film, ich weiß nicht, ob das im Buch ist oder ob sie das wirklich gesagt hat, das ist ein Zitat von ihr, aber im Film ist es auf jeden Fall drin und ich finde das so inspirierend und so aufrüttelnd, so aufweckend und so will ich diese Predigt beenden. Ich lese euch das mal vor, okay? In bestimmten Kontext reingesprochen, in den Krieg reingesprochen, in ganz viel Leid reingesprochen, in ganz viel Angst reingesprochen, sagt Sophie Scholl Folgendes. Die wahre Schande entsteht durch jene Millionen, die überleben wollen. Jene ehrenwerten Menschen, die nur in Ruhe gelassen werden wollen. Die nicht wollen, dass ihr kleines Leben von etwas Größerem als ihnen selbst durcheinandergebracht wird. Jene ohne Ecken und Kanten. Jene, die nie aus ihrer eigenen Willenskraft handeln, aus Angst davor, über ihren Schatten zu springen. Jene, die keine Unruhe stiften, sich keine Feinde schaffen wollen. Jene, die für die Leidenschaft, Wahrheit, Freiheit, Ehre, Prinzipien, diese Dinge sind für sie nur Literatur. Jene, für die alles relativ ist, die Entschuldigung eines Menschen ohne Werte. Jene, die nicht das Absolute kennen, weil ihre Seele es nicht erfassen kann. Jene, die ein bescheidenes Leben führen, sich bescheiden vereinen und bescheiden sterben. Der gemäßigte Mensch geht so an das Leben heran. Hält man es klein, verliert man auch nicht die Kontrolle darüber. Wenn man keinen Lärm macht, findet der schwarze Mann einen nicht. Und das ist eine trügerische Hoffnung. Denn auch sie werden sterben. Jene Menschen, die all ihren Mut zusammennehmen, um sich hinter ihrem kläglichen Dasein zu verstecken, nur um sicher zu sein. Sicher? Wovor? Leben bewegt sich immer an der Grenze zum Tod. Die engen Straßen führen wie die großen Alleen zum selben Ort und kleine Kerzen brennen genauso ab wie lodernde Fackeln. Ich wähle meinen eigenen Weg zu verlöschen. Wie brennst du? Wie brennst du? Bist du von der Vision Jesu so erfasst, dass du sagst, hey, volle Pulle auf, ich brenne. Und ich rede nicht von Burnout, ich rede von Leidenschaft. Ich rede nicht von ungesundem Leben, ich rede von der Vision Jesu, die dich ergreift und du sagst, hey, alles dafür. Ich rede nicht von irgendwelchen komfortablen Dasein, sondern alles zu geben für den, der alles gegeben hat. Damit diese Vision Wirklichkeit wirkt in unserem Leben. Wie brennst du? Und ich möchte dich heute jetzt einfach fragen, vielleicht bist du hier reingestolpert, vielleicht hat dich irgendjemand mitgenommen, aber Fakt ist, du kennst Jesus noch nicht. Du hast noch nie irgendwann mal in deinem Leben gesagt, Jesus, hey, ich will mit dir leben, ich will mich auf dich einlassen, ich habe verstanden, du machst Wunder, du hast eine Vision für mein Leben. Und wenn du das noch nie getan hast, noch nie diesen Schritt gemacht hast, vom Leben, vom Tod zum Leben, einen lebendigen Schritt, einen Schritt auf Gott hin, dann möchte ich dir heute dafür die Gelegenheit geben. Keine Ahnung, ob ihr das so macht oder nicht, aber ich mache das jetzt mal. Wenn es dich gibt und wenn du auch merkst, hey, ich will das, ich habe, während du gesprochen hast, Eddie, da hat mich das angesprochen, das ist der Heilige Geist. Dann heb einfach jetzt deine Hand. So, die Leute gucken, die sehen das nicht, heb einfach deine Hand und ich werde wieder gerne für dich beten. Eins, zwei, okay. Danke. Was das bedeutet, ist, dass Jesus in dein Leben reinkommt und dass er alles neu macht. Und wenn du das noch nie erfahren hast, dann möchte ich jetzt bitten, einfach mach deine Augen zu. Hier vorne die zwei Leute, mach deine Augen zu. Und bet mir einfach nach. Jesus, ich bekenne, du bist der Sohn Gottes. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Du hast alles gegeben für mich. Und du hast einen guten Plan für mein Leben. Ich möchte diesen Plan annehmen. Vergib mir meine Sünde und bring mich auf einen guten Weg. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Jetzt möchte ich zu all denen reden, die Jesus schon kennen. Das sind wahrscheinlich die meisten unter euch, ja? Mach mal gern deine Augen zu. Einfach deine Augen zumachen und sagen, hey, was ist denn eigentlich deine Vision? Was hat Jesus in dich reingelegt? Wie viel von seiner Vision ist in dir drinne? Grab das mal aus. Wo hat vielleicht eine Flamme richtig fett gebrannt und ist irgendwann mal durch Umstände, durch Zeit, durch Krankheit, durch Beziehungsbrüche einfach verbrannt, ausgelöscht. Jesus will diese Flamme wieder anfacken heute. Heute will er das tun. Und wenn du dafür bereit bist, der Heilige Geist ist immer ein Gentleman, immer ein Gentleman. Er kommt und er spricht leise zu uns. Aber er spricht bestimmt. Und wenn du das fühlst, dann lass dich jetzt darauf ein. Im Hintergrund hören wir einfach diese Musik. Und der Heilige Geist kommt jetzt zu dir. Und er berührt dich. Und er zündet etwas an. Und er will etwas bewirken. Seine Vision für dein Leben. Hat das Beste für dich. Hat das Beste für andere. Hat das Beste noch nicht ausgepackt. Jesus. Und Jesus möchte für jeden Einzelnen hier bitten, auch für mich, dass du uns neu anzündest für deine Vision. Für deine Vision von einem besseren Leben, von einer Vision, von einem geisterfüllten Leben, von einer Vision mit mehr Liebe, mit mehr Hoffnung, mit mehr Glauben, mit mehr Miteinander, von einer Vision, die diese Welt verändern kann. Jesus, schenk du uns das mit deinem Heiligen Geist, nur du kannst es tun. Und stell dich mal vor, wir würden das leben. Wir würden das leben. Du würdest so wie Jesus leben und würdest nicht alles als Geschäft sehen. Du würdest das Beste auspacken, du würdest nichts zurückhalten. Stell mal vor, was da passiert in deinem Freundeskreis. Bei dir auf der Arbeit, hier in dieser Gemeinde. Ihr seid genug, um Frankfurt zu verändern, wisst ihr das? Genug von der Anzahl. Frankfurt. Ja, seid genug. Wir sind genug. Jesus, das wollen wir und danach strecken wir uns aus. Und in deinem Namen freuen wir uns darauf, denn das Beste hast du noch nicht ausgepackt. Danke dafür. Amen.